Und das heute ist die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Deswegen passt das auch zu dem Lied, was wir zum Schluss gesungen haben. Und haben also dazu ganz unterschiedliche Texte. Und ich will sie, wie üblich, in der chronologischen Reihenfolge betrachten, wie sie uns in der Bibel auch schön ist. Der erste Text ist im 2. Buch Mose, Kapitel 20. Und wer das in seiner Bibel angestrichen hat, das ist eine von zwei Stellen, wo uns die 10 Gebote aufgeschrieben sind. Wir lesen die ersten 17 Verse. Wer möchte? Schön laut.
Die 10 Gebote. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und die Freunde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört.
Die Gebote waren auf 2 steinernen Gesetzestafeln fixiert. Mir ist seit vielen Jahren bewusst, dass die klassische Zählung, auch wie sie Martin Luther vornimmt, falsche Zählung. Wir haben nämlich 5 Gebote, die erste Tafel, die sich auf Gott beziehen, und 5 Gebote, die zweite Tafel, die sich auf das Miteinander der Menschen beziehen. Und wir werden das mal der richtigen Nummerierung hier durchgehen. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Land der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Punkt Nummer 1. Ich bin, du sollst. Oder in dem Fall, du sollst nicht. Das Interessanteste auch an diesem Gebot ist,
also für mich das Wort Sklavenhaus.
Sklavenhaus oder Haus der Knechtschaft.
Ja.
Das wichtigste Wort ist das Wort neben. Weil wir normalerweise denken an Stelle. Aber das Problem ist nicht an Stelle. Nicht, dass wir den falschen Gott haben, sondern dass wir neben Gott noch was anderes setzen. was uns entweder genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger ist. Das ist extrem unterschiedlich. Das kann die Liebe zum Geld sein. Das kann die Ehre von Menschen sein. Das kann die Furcht vor Menschen sein. Menschenfurcht schafft einen Fallstrick. Das kann alles sein, was diese Ausschließlichkeit unserer Beziehung zu Gott in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Nochmal, zu diesem Nummer 1 gehört, nämlich, warum ist diese Ausschließlichkeit zu Gott wichtig? Weil dazu seine Liebe gehört. Und zwar, es ist ja keine theoretische, sondern eine bezeugte Liebe. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt hat. Spätestens dann, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, sind wir ihm verpflichtet. Das ist das, was das Neue Testament so sagt. Ihr seid um einen Preis erkauft. Wir gehören nicht an selbst. Deswegen ist dieses Angebundensein an Jesus Christus gleichzeitig das Ende unserer Selbstbestimmung. Das hört sich erstmal schrecklich an, weil wenn wir normalerweise in unserem Leben Selbstbestimmung erfahren haben, zumindest in unserer Jugend oder in unserem Erwachsenen, als fehlende Selbstbestimmung erfahren haben, zumindest in unserer Jugend oder in unserem Heranwachsen, Alter, das mit Einschränkungen von Freiheit verbunden ist. Wir müssen uns tatsächlich an dieses Lebensalter zurückerinnern, um zu wissen, dass dieses Gebundensein an jemand Freiheit bedeutet, Schutz bedeutet, Leben bedeutet, Versorgung bedeutet. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Und wahrscheinlich brauchen wir erstmal die Erfahrung der Knechtschaft, des Verkauftseins, um die Freiheit zu schätzen. Aber wie gesagt, dann sind wir dem auch gehörig, die er frei gekauft hat. Warum? Weil wir dann die Erfahrung haben, diese Freiheit ist nicht Einschränkung, sondern Leben. Braucht trotzdem unsere Bereitschaft, uns da hineinzubegeben. Zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis in die dritte und vierte Generation an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Auch wieder ein sehr langer Text, ein sehr langes Gebot mit einer Erklärung. Alle fünf ersten Gebote haben eine Erklärung. Die Regelung zu Gott braucht offenbar, die Regelung unserer Beziehung zu Gott braucht offenbar besonders unser Verständnis, während die Regelung unseres Zwischenmenschlichen damit auskommt, dass man ganz klare Anweisungen gibt. Das zeigt uns auch, wie sehr Gott um unsere Seele wirkt, um unsere Übereinstimmung, um unser ganzes Wesen.
Aber in echt führt dieser Text immer noch zu dem ersten Gebot gehalten, ne?
Ich weiß, das ist aber falsch.
Der zweite Gebot ist eigentlich erst, du sollst den Namen...
No, das ist falsch. Ganz klar, werden wir nachher sehen, warum. Weil das zehnte Gebot so künstlich aufzuspalten, macht überhaupt keinen Sinn. Es wird nämlich dann das Zehnte gespalten in einer Weise, die überhaupt nicht realistisch ist. die einfach nicht respektiert, die beiden Zuordnungen, die Gottesbeziehung und den Menschenbezug. Also, einmal, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der zweite Satz, du sollst keine Sache an meine Stelle setzen. Als Gegenstand der Verehrung. Das ist das, so lässt sich dieses Wort Bildnis am leichtesten in unsere heutige Situation übertragen. Ich sage nochmal, jedes dieser Verse ist auch missverstehbar. Jesus erklärt ja in der Bergpredigt ausdrücklich die Bedeutung der Gebote. Das braucht er nicht, wenn das nicht missverstehbar wäre. Und auch bis heute missverstanden wird. Eine der Missverständnisse ist, von diesem zweiten Gebot, dass jedes Abbild von irgendeiner Sache unter Gottes Strafandrohung steht. Es gibt also ganze religiöse Gruppen, die halten jedes Foto oder jedes gemalte Bild oder erst recht jede Schnitzerei oder jede Statue für einen Götzen unter Strafandrohung. Das ist aber mit Sicherheit nicht gemeint. Sondern es geht um Abbilder, denen Verehrung entgegengebracht wird. Und da kommt man natürlich schon in Grenzbereiche, wenn irgendwelche Volkshelden oder Persönlichkeiten der Geschichte abgebildet werden und an sich zum Gegenstand der Verehrung werden, dann tritt der Mensch an die Stelle Gottes. Wir gehen aber mal zurück in dieser Geschichte des Volkes Israel, da wird es viel deutlicher. Das goldene Kalb war sowas. Sie haben also keinen anderen Gott angebetet, sondern sie haben sich ein Bild von Gott gemacht. Siehe Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Und es gibt einen Theologen, den ich gerne zitiere, der ein wichtiges Buch geschrieben hat, Jahwe, der Gott oder Jahwe, der Götze. Helmut Thielige, der Zeit des Dritten Reichs aktiv, hat für die evangelische Kirche genau diesen Unterschied herausgearbeitet, ob der Gott, den wir suchen, den wir anbeten, den wir verehren, wirklich Gott ist und damit für uns immer unbegreiflich bleiben wird. Immer weiter, als wir das selber uns vorstellen können. Oder ob wir ihn verfügbar machen. Das ist der Sinn dieses Abbildes. Und das, davor ist, sind auch ernsthafte Christen überhaupt nicht gefeit. Dass wir uns ein Bild von Gott machen, wie er ist. Der wirkliche, lebendige Gott wird uns immer überraschen. Wird uns immer neu begegnen und uns auch immer herausfordern. Uns vor unbekannte Situationen stellen. Dazu gehört diese Selbstoffenbarung Gottes, die uns ja an anderen Stellen auch begegnet, dass er der Gott der Zeiten ist. Alleine das ist eine Überraschung. Unser Leben ist recht begrenzt. Wir werden normalerweise maximal aus der dritten, höchstens aus der vierten Generation unmittelbar beeinflusst. Eltern, Großeltern erleben die meisten, Großeltern manchmal, aber wenigstens die Großeltern sind von ihren Großeltern noch unmittelbar beeinflusst und geben uns das weiter. Deswegen heißt es auch, dass Gott die Sünde der Väter bis in diese dritte und vierte Generation heimsucht, aber im Gegenzug Gutes bewahrt auf tausend Schlechter hin. Barmherzigkeit aber ist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Und hier haben wir das erste Mal die Gottesliebe erwähnt. Das bringt man normalerweise kaum zusammen, dass die Gebote was mit Liebe zu tun haben. Aber an dieser Stelle wird deutlich, dass die Gebote nur realistisch gelebt werden können, wenn wir Gott lieben. Und vielleicht verstehen wir dann schon, dass es nicht unbedingt dieses Herzklopfen, Verliebtsein sein muss, was viele Menschen als Liebe rechnen, sondern die Treue zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Eheleuten oder zwischen Geschwistern. Das ist etwas, was Gott bewahrt und was er auch uns bewahrt. Und ich weise nochmals darauf hin, obwohl ich das auch schon gesagt habe, wenn wir selbst unter den Sünden unserer unmittelbaren Vorväter leiden sollten, Gott zu leiden hatten, und viele haben das in ihrer Kindheit, kommen aus schwierigen Elternhäusern, dann ist der Segen, den Gott trotzdem und gerade auch jedem dieser gepeinigten Kinder mitgibt, in das 250- bis 330-fache Höhe. Auf Tausende hin. Wir haben also Gutes aus tausend Generationen, Schlimmes oder Böses maximal aus vier Generationen vor uns. Das zeigt uns, dass Gott uns liebt, und das muss uns hoffnungsvoll stimmen. Dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wie missbraucht man den Namen Gottes? Einer der Punkte ist die Lästerung Gottes.
Na, das ist, oh Gott, heutzutage.
Ja, das ist das leichtfertige Reden. Viele wissen nicht, dass dieses Ojeje eigentlich eine Anrufung Jesu ist. O Jesus, o Jesus. Ich halte es nicht für die allerschlimmste Sache, erst recht nicht für eine Sünde, sondern eher für ein unbewusstes Beten. Ich glaube nicht, dass man das unmittelbar als Missbrauch fürchten muss. Was aber dann?
Ja, zumindest sobald man im Namen Gottes Dinge sagt, die nicht ihm entsprechen, sagt er in den Beten, dass die diese Prophezeien und gar nicht wirklich von ihm reden, dass die seine Strafe zu erwarten.
Das Schwierigste ist, denke ich, das, was uns im Neuen Testament ausdrücklich verboten wird, nämlich das Schwören, weil die eigentliche Schwurformel in allen Völkern und Kulturen immer an Gott gebunden ist. Als letzte Instanz, das ist eine Anrufung Gottes. Erst so wahr mir Gott helfe, schwören auch unsere Politiker, Schaden vom deutschen Volk zu wenden und das Beste für das Volk zu mehren. Da muss man heute fast froh sein, dass viele diese Eidesformel nicht mehr verwenden, weil von vornherein klar ist, dass er das sowieso nicht machen wollte. Ich denke, das ist das, was Jesus sagt. Es ist zu den Alten gesagt, du sollst nicht fälschlich schwören, ich aber sage euch, schwöre dir auch. Das hat eine besondere Gefährdung. Warum braucht es dafür ein extra Gebot?
Was, wie ist Schwören nochmal praktisch? Wenn man was sagt?
Nee, die Frage ist, warum braucht es dafür ein extra Gebot, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen?
Ich denke, weil es eine gesprochene Sache ist, die Wirkung hat.
Ganz genau. Weil das mit unserem Wort verbunden ist. Und damit immer zu einer geistlichen Tatsache wird. Etwas, was ich spreche, beteiligt meinen Geist. Deswegen sind wir doch schneller bei der Sündigung in den Heiligen Geist, wenn wir an dieser Stelle nicht besonders vorsichtig sind. Viertes Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht deinen Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Wir merken, wie weit wir davon abgehen, dass man nämlich den Muslimen zum Beispiel als Fremdlingen den eigenen Feiertag mit dem Freitag zubilligen will. Während man das Läuten der Glocken am Sonntag schon wieder zumoderiert. Wie verhält es sich mit dem Sabbat und dem Sonntag? Das ist ja ein langer Streit, selbst innerhalb der Christenheit. Gilt das Sabbatgebot noch? Ja. Und in welcher Weise?
Ich würde sagen, ja. Weil es so sehr in der Bibel drin steht, den Sabbat heilig.
Ich denke, viele Leute in der Bühne. Das stimmt, oder?
Also zwei Dinge gelten, würde ich sagen.
Welche?
Na, beide. Also den Sonntag und der Sabbat.
Deswegen haben wir ein langes Wochenende.
Es ist nicht verboten, Gutes zu tun im Sabbat.
Das ist der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Im Alten Bund ruhte Gott am Ende seiner Werke. Der Neue Bund, das sagt zumindest der Hebräerbrief, der Neue Bund geht von der Ruhe Gottes aus. Aus der Ruhe Gottes, weil alles vollbracht ist in Jesus Christus. Weil der Tod und die Sünde besiegt ist. Gehen wir von der Ruhe Gottes aus in und tun die Werke. Nicht um davon auszuruhen, sondern im Frieden Gottes, aus dem Frieden Gottes heraus. Von daher ist das, nach meiner Überzeugung, eines der unverzichtbaren Ordnungen Gottes, dass der Mensch ruhen soll, aber der Fokus hat sich verändert.
Johannes sagt immer, der Menschen wäre am 6. Tag der Schöpfung geschaffen. Das heißt, für den Menschen war der Sonntag schon der 1. Tag. Das heißt, der 7. Tag für Gott war für den Menschen der 1. Tag. Und somit ist der 1. Tag der Woche schon der Feiertag des Menschen, schon von Anfang an.
Am 6. Tag wurde er geschaffen.
Ja, aber am 7. Tag war der erste Tag.
Der Freitag. Der 7. Tag, der Sabbat, war der 1. Tag.
Ja gut, das ist jetzt... Ja. Also die Definition Sabbat oder Sonntag lasse ich jetzt mal weg. Die lasse ich jetzt weg, ganz bewusst.
Okay.
Sondern sag einfach ganz bewusst, der erste Sabbat, Tag, den der Mensch für sich
war der Sabbat, hatte, ist richtig.
War der Feiertag, war der erste. Sabbat.
Richtig. Das kann man so sehen, dass man das in diesem Sinne auch als eine Vorstellung hat. Auch dein Vieh. Was heißt das?
Das heißt, auch der Traktor soll am Sonntag nicht aufs Feld. Weil früher das Vieh aufs Feld
war. Das hat was mit Leben zu tun. Es soll nicht arbeiten. Das heißt, es wird ihm genauso diese Sabbatruhe gegönnt. Es muss versorgt werden. Das heißt eben gerade nicht, dass der Bauer sonntags nur in den Gottesdienst geht und dann seine arme Kühe hungern lässt.
Und jetzt hast du mich nicht ganz verstanden. Ich meine, wenn der Traktor die Ernte einfährt, war das früher das Vieh, was die Ernte eingefahren hat. Und das sollte nicht am Sabbat
sein. Ich glaube nicht, dass das so zum Ziel ist, sondern das bezieht sich aufs Lebendige. Bezieht sich eindeutig auf das Lebendige.
Na, auf das Vieh.
Ja, und der Traktor ist nicht was Lebendiges.
Heute ist aber...
No. Nein, das sind verschiedene Dinge.
Das ist der Bauer da, der Traktor fährt.
Das ist die Frage. Es geht an dieser Stelle um den Bauern. Aber es geht um das Tier, was genauso in der Sabbatruhe verdient.
Ja, genauso.
Und das hat wieder zu tun, das finden wir wieder im Neuen Testament, und zwar im Römerbrief Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung säuft wegen des Abfalls des Menschen verdient. Und dass auch der ganzen Schöpfung eine Sabbatruhe verordnet wird. Oder gegönnt werden wird. Aber noch ist diese Zeit nicht.
Ja, selbst die Felder sollen alle 7 Jahre ja
auch mal sehen. Genau, das war eben auch das Sabbatjahr gehört dazu. Und wir wissen, dass diese 70 Jahre der Verbannung, die Sammlung der Sabbatjahre war, die Israel nicht gefeiert hat. So lange hat Gott sein Volk aus dem Land entfernt, um diese aufgesparte Sabbatruhe dem Land zu gönnen. Das ist schon erstaunlich. Und dann kommen wir zum 5. Gebot, und das scheint ein menschliches Gebot zu sein, hat aber was mit Gott zu tun. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst, in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Warum ist das auf der Gottestafel?
Das ist das erste Gebot mit Verheißung.
Gut, das ist das, was Jesus dazu sagt.
Und da steht doch hier, dass du lange lebst.
Ja. Die Erklärung, meine ich, mit Verheißung. Weil der Respekt gegenüber Gott an den Eltern gelernt wird. Und nur an Gott. Es gibt keinen Respekt gegen Gott, keine Liebe zu Gott, ohne dass das an den Eltern trainiert wird. Und es hat eine Belohnung, aus meiner Sicht, das ist wirklich tatsächlich das einzige Gebot mit Belohnung, weil das so schwer ist. Weil die Eltern eben bestenfalls auf Gott hinweisen, ihn aber nicht vollständig repräsentieren. Welche Eltern sind so perfekt wie Gott? Und ich finde es andererseits, angesichts der Schwierigkeit der Kindererziehung, denn das ist schwierig, das ist das schwierigste Werk, was man haben kann als Mensch auf der Erde, sage ich tatsächlich als Vater von 10 Kindern, finde ich das eine unglaublich ermutigende Sache, dass Gott darauf diese Verheißung gelegt hat. Für mich besonders eindrücklich, weil ich über mehrere Generationen aus christlichem Elternhaus stammend mich als Kind und Jugendlicher gewundert habe, dass es zum Beispiel zwischen meiner Mutter als einziger Tochter, ihrer Eltern und ihrem Vater nach dem Tod meiner Oma immer Reibereien gab. Und das ging nicht von Opa aus, das ging von meiner Mutter aus. Und es wurde von uns Kindern erwartet, dass wir den Eltern gehorchen. Und das haben, ich konnte nicht anders. Ich wusste, dass das richtig ist. Und trotzdem war ich immer in diesem, wie kann dann meine Mutter das von mir verlangen, wenn sie das selber nicht macht? Und dann ist er recht jung in ihrem Leben schwer krank geworden und wirklich auch jung gestorben, mit Anfang 40. Und hat uns Kinder in den Wochen, als es schon auf dem Sterbebett lag, zu sich gerufen und hat unter anderem diesen einen Punkt angesprochen. Er hat gesagt, Kinder, ihr habt gesehen, wie ich mit dem Opa umgegangen bin. Das war falsch. Ich bitte euch, um eurer selbst willen, nehmt euch an diesem Punkt kein Beispiel mehr. Das ist eine eindrückliche Erfahrung. Vergisst mein Leben nämlich. Bin ich ja zutiefst dankbar, dass sie mit dieser Aufrichtigkeit uns Kindern gegenüber umgegangen ist. Weil dort zu sehen war, sie ist vollständig im Frieden mit Gott heimgegangen. Aber sie hat diesen Segen des langen Lebens tatsächlich verpasst. Und von daher weiß ich, dass jedes der Worte Gottes ernst zu nehmen ist. Und ich bin andererseits Zeuge, dass wir eine tödliche Krankheit haben können und Gott steht zu seinem Wort. Und deswegen möchte ich Mut machen, jedes dieser Worte auch wirklich ernst zu nehmen. Und dann haben wir die nächsten fünf relativ einfache. Relativ einfache Anordnungen, du sollst nicht töten. Was so einfach ist, dann doch wieder nicht. Warum?
Weil man schon mit der Sprache töten kann.
Genau. Weil im Neuen Testament darauf hingewiesen werden, wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Oder, also Fluch, Zerstörer, Verschwörer. Dann, du sollst nicht Ehe brechen. Relativ leicht, denkt man, sich daran zu halten, bis man ernst nimmt, was Jesus sagt. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen. Du sollst nicht stehlen. Eines der Verse, die mir meine Kindheit verdorben haben, weil ich mal 21 Pfennig für eine Hause veruntreut hatte. Vor allem dann schwierig, wenn man sehr kurz gehalten wird. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Das trifft vor allem dann zu, wenn wir ihn in unserem Hass, in unserem Herzen hassen. Ja, da kann man dann schnell was hinter jemand herreden. Und das Letzte, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was der Nächste hat. Das ist in der traditionellen Zählung nämlich getrennt. Das nächste Haus als Gebot Nummer 9 und das den Rest als 10. Das ist falsch. Beides, worum geht hier?
Um das Gut des Nächsten?
No.
Ja, um das Klappe?
No. Um das Begehren.
Ja,
okay. Um eine Haltung zu haben. Hier geht es also nicht um das Nehmen, das ist vorneweg geregelt, sondern um das Begehren. Das wird uns ausdrücklich im Neuen Testament auch nochmal erklärt. Auch von dem Begehren hätte ich nichts gewusst, schreibt der Jakobus, wenn Gott das nicht ausdrücklich benannt hat. Und damit wird der Bogen in den 10 Geboten viel weiter gespannt, als wir eigentlich ahnen. Es geht gerade nicht nur um Taten, sondern es geht um unsere innere Ausrichtung. Und zwar nicht etwa nur Gott gegenüber, sondern auch gegenüber unseren Mitmenschen. Und da sind wir an dem Punkt, den der Apostel Paulus dann an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, zum Beispiel auch im Galaterbrief anspricht, aber auch im Römerbrief, aber den wir auch bei Jakobus finden, dass das Gesetz nicht dazu da ist, uns vor Sünde zu schützen, sondern um Sünde bewusst zu machen. Um sie aufzudecken. Weil das Gesetz nicht in der Lage ist, Menschen zu verbessern. Das ist Millionssinn. Aber es ist notwendig, um mit unserer Eigengerechtigkeit ans Ende zu kommen. Das ist notwendig. Dazu ist das Gesetz notwendig. Und deswegen, mit diesem ersten kurzen Blick in das Alte Testament, haben wir ein Regulario, an dem wir entdecken können, wo wir am Ende sind. Oder dass wir am Ende sind, mit unseren eigenen Möglichkeiten. Gehen wir zum nächsten Text. 5. Buch Mose, Kapitel 30. Dort lesen wir von Vers 11 bis Vers 14. Wer will uns das vorlesen?
Welches Kapitel?
5. Mose 30.
30.
11 bis 14.
Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun.
Dankeschön. Wer weiß, wo das im Neuen Testament aufgegriffen wird?
Römer, ne?
Genau, wo genau?
Römer 10, ne?
Ja, Römer 10. Schreibt euch das bitte in euren Bibeln an den Rand oder schreibt euch in Römer 10 den Bezugspunkt 5. Mose 30 dazu. Der Apostel Paulus greift das auf in Römer 10 und zitiert wörtlich diese Verse, also dort Römer 10, 6.
Da steht davon.
Bis 8. Bei manchen steht das ja, in deiner Bibel steht das, das weiß ich. Deswegen sage ich es ja denen, wo das nicht drin steht. Diesen Bezug einfach zu nutzen. Was heißt das für uns?
Ich kann es nicht rausreden. Ich kann nichts gewusst haben.
Gott gibt uns keine überkomplizierten Aufgaben,
genau.
um ihn zu nahen.
Seine Gebote sind nicht schwer. So kann man das ganz kurz zusammenfassen.
Ja.
Das ist das, was Jesus hier auch sagt. Seine Gebote sind nicht schwer. Und das ist eine Sache, gerade auch für unsere jungen Gläubigen. Man wundert sich, wenn man hört, Gott hat geredet zu dem einen oder zu dem anderen. Und denkt, ja, kenne ich gar nicht. Zu mir redet Gott nie. Aber hier wird erklärt, das Wort ist dir nahe in deinem Herzen und in deinem Munde. Unterstreicht euch diesen Vers bitte. Sowohl Römer 10 als auch hier 5. Mose 30, Vers 14. Gottes Wort ist ganz nahe bei dir. Nämlich in deinem Herzen und in deinem Mund. Warum in unserem Mund?
Was im Herzen ist, kommt aus dem Herzen. Ja.
Ich glaube, das hat noch eine andere Dimension. Weil wir nämlich genau wissen, was andere machen müssen. Dort ist das auch in unserem Mund. Selbst wenn ein Mensch sein eigenes Herz verhärtet, ist das Wort Gottes in seinem Mund, weil er genau weiß, was der andere falsch macht. Und deswegen heißt es, seid nicht viele Lehrer, weil das Wort selber, das jemand predigt, immer erst an demjenigen sich vollzogen haben muss. Wenn wir uns predigen, wenn wir predigen, predigen wir zuerst uns selbst. Dann, wenn wir das ernst genommen haben, dann dürfen wir auch andere belehren. Gleichzeitig, ich denke, wird manche überrascht, dass dadurch überrascht oder davon überrascht, dass Gottes Wort so nahe ist, dass man nicht erst lange Bibelstunden oder Sitzungen oder Seminare machen muss, sondern dass es im Herzen ist. Das beobachte ich tatsächlich auch bei Menschen, die einen ganz anderen Glaubenshintergrund haben. Ich sage bewusst nicht religiösen Hintergrund, weil unabhängig von dem, was Menschen gelehrt bekommen haben, das Wort Gottes in ihrem Herzen lebendig ist, spätestens wenn Gott sie ruft. Und dann ist die Frage, wie man reagiert. Wir hatten das Beispiel von dem Kämmerer, der auf dem Weg war, nichts verstanden hat. Gott schickt ihm Philippus. Sie reden ein bisschen auf dem Wagen. Und seine nächste Entscheidung ist, hier ist Wasser. Es gibt keinen Hinderungsgrund mehr, getauft zu werden. Das braucht dann keine langen Seminare oder Unterrichte, sondern wenn jemand das Wort Gottes angenommen hat, dann ist das Leben Gottes in ihm. Das ist eigentlich der Sinn auch der Ordnung Gottes. Kommen wir zum dritten. Sind wir dann schon im Neuen Testament? Markus, Evangelium, Kapitel 10. Die Verse 17 bis 20. 17 bis 27, genau. 10 Verse. Markus 10, 17 bis 27. Wer lesen?
Und als er auf den Weg hinausging, rief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und sagte ihm: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagt zu ihm: Lehre, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn nicht und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich.
Da ist ein junger Mann. In anderen Evangelien wird sie gesagt, dass er jung ist. Der hat einen inneren Druck für eine Sache, die nicht jeden umtreibt. Der sagt: Was muss ich machen, dass ich ewiges Leben habe? Vielleicht hatte jemand dort erlebt, der wichtig war, der gestorben ist. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Das heißt, dass Menschen ihr Leben lang der Todesfurcht unterworfen sind, wie sie diese Sicherheit bei Gott geben. Das ist tatsächlich so. Es gibt alte Leute, die nicht satt geworden sind vom Leben, sondern die unbedingt festhalten, weil sie sich fürchten vor dem, was dann kommt. Man muss dazu nicht alt geworden sein. Das ist klug, wenn jemand schon in der Jugend sich mit diesen Fragen auseinandersetzen muss, weil er diesen inneren Druck hat. Dieser Mann hat es, läuft zu Jesus, ehrt ihn und fragt. Und Jesus antwortete ihm. Was antwortete ihm? Wem ist das aufgefallen? Bitte?
Was wäre so nicht gut?
Also, das ist das Erste. Das macht Jesus ja oft, dass er Leute erstmal frustriert.
Aber ist er nicht eigentlich schon Gott, wenn Amen
will? Natürlich. Damit wird im Gespräch eine Gesprächsebene hergestellt, wo deutlich wird, es antwortet ihm Gott, nicht nur ein guter Lehrer. Aber bei dem, was Jesus dann inhaltlich sagt, was ist da auffällig?
Das sind 10 Gebote. Er sichert sich dann das
von hinten nach vorne so ein bisschen.
Er redet über die menschliche Beziehung. Das ist auffällig. Er redet alle 5 Gebote der 2. Tafel und tippt die anderen nur an. Das macht was deutlich, dass die Gottesbeziehung dieses Jungen gestört war, nicht da war. Er hat sich an alles gehalten von Jugend an. Woran erinnert uns das? Oder ja, welchen Sachverhalt, der uns in, ich sag's mir mal, im Jakobusbrief genannt wird, finden wir hier bei diesem Namen? Wenn wir eins der Gebote brechen, sind wir am ganzen Gesetz schuldig. Wir funktionieren aber in der Regel andersherum, dass wir uns auf unsere Folge konzentrieren. Das hat der Junge auch gemacht. Ja? Er hat also, sagen wir, 7 erfolgreiche Punkte und blendet das andere aus. Und Jesus kommt ihm dann nicht mit dem Gesetzestext, sondern mit der Praxis des Gesetzes. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir mit Menschen reden oder das Evangelium bezeugen. Wir müssen uns nicht zwanghaft an Bibeltexte halten. Aber wir müssen die Inhalte klar machen. Das ist eine der Dinge, die wir von Jesus und von den Aposteln wirklich immer wieder lernen können. Und auch von den Propheten. Ja, da wird häufig so frustrierende Kommunikation gepflegt, wie man unter höflichen Deutschen das meint, vermeiden zu müssen. Eigentlich ist Jesus, wenn man das so will, hier fast unhöflich. Und ich frage mich, wie viele unter uns genau andersrum reagiert hätten. Es wird ja ausdrücklich gesagt, und Jesus mochte ihn. Meine Liebe. Das ist ja mit Recht. Das heißt, der Junge hat nicht gelogen. Der hat sich wirklich an die Gebote gehalten. Und warum liebt Jesus ihn? Weil dieses Ernstnehmen des Wortes Gottes ein Zeichen dafür ist, für die Liebe zu Gott. Und trotzdem war die Beziehung gestört. Warum? Woran kann man es merken?
Weil er dann, wo er sein Reichtum eigentlich abgeben soll, so dran hängt, an diesem Materiellen,
warum?
Dass er nicht kann.
Warum?
Er hatte noch kein Herz für die Armen.
Weil der Vertrauen fehlt das
noch. Ja, genau das. Er hatte ein Verhältnis zu Gott, von Frust geprägt, nicht von Vertrauen. Er unterwirft sich Gott, aber er arbeitet nicht mit ihm zusammen. Das ist der Punkt. Die Dinge, die Jesus anspricht, sind praktische Schritte, wie wir mit Gott zusammenarbeiten können. Nämlich, wenn wir was haben, das zu teilen mit denen, die nichts haben. Und unser Vertrauen nicht auf die Vergänglichkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den, der Himmel und Erde in seiner Hand hat. Und ich kann das bezeugen, das ist immer wieder eine tägliche Herausforderung. Also kein Ding, was man einmal lernt und dann hat man das. Und die Jünger sind geschockt. Warum? Weise sich ihrerseits nicht auf das Dahinterliegende konzentrieren können, sondern auf das, was vor Augen ist. Den Reichtum. Das war der Schock. Sie fragen, was ist da passiert, also was ist der Hintergrund? Und Jesus sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Also die der Welt Güter haben. Die Jünger entsetzen sich über seine Worte. Warum?
Na, weil sie ja schon nichts mehr haben. Wir haben ja schon alles abgegeben.
No.
Die haben noch.
Die haben zwar die Boote verlassen, aber sie haben sie. Woran kann man das merken?
Später gehen sie.
Natürlich, dass es danach gleich wieder fischen geht. Mhm. Sie haben auch ihr Haus. Petrus hat ein Haus,
ja.
Ja, wo die Schwiegermutter gelebt hat. Das sah so aus, als haben sie alles gegeben. Natürlich, für ihr Umfeld hatten sie alles verlassen, um Jesu willen. Aber an dieser Stelle kann man merken, dass ja das im Hintergrund noch geschmort hat. Und wollen wir ehrlich sein, es geht uns doch nicht anders. Irgendeine Rückversicherung haben wir doch alle. Suchen wir, lieben wir Häuser, Äcker, Ehepartner. Das ist so. Und dann sagt Jesus, meinetwegen verlassen. Wenn wir nicht tatsächlich unser Herz öffnen für die Menschen, die genau diese Dinge um seines Namens willen aufgeben und uns mit ihnen identifizieren, dann wird es uns hier nicht anders gehen als den Jüngern. Dann hinterlässt das Entsetzen. Dass man, boah, so radikal ist die Nachfolge, alles aufzugeben. Ist sie wirklich? Haben wir nicht in der Hand, können wir nicht in der Hand behalten. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe. Ich habe natürlich als Kind gedacht, das ist das Nadelöhr. Das ist Gott sei Dank auch nicht gemeint. Was ist gemeint? Das ist das Tür, die Tür in einem Stadttor. Hat fast bis heute auch diese alten Stadttore, haben alle eine kleine Tür, wo derjenige, der zu spät kam, nachdem die Tore geschlossen waren, noch durchschlüpfen konnte. Du kriegst die Kamel auch durchgezerrt, aber es kann doch nicht durchgehen. Das musst du auf die Knie und dann musst du es da reinzerren. Und das, was unter keinen Umständen geht, ist, wenn es noch seine Packlast drauf hat. Das ist nämlich ein enges Ding. Da würden manche nicht mehr durchgehen, um ihres Bauchs willen heutzutage. Damals war das die einzige Möglichkeit, dass man etwas schafft, was sich noch verteidigen lässt, selbst wenn das Tor erbrochen wird. Da kommt kein Kamel durch. Zumindest nicht gehend. Wahrscheinlich, wenn wirklich ein Kaufmann zu spät kam mit seiner kleinen Karawane und er wollte seine Waren retten, dann konnte er die Waren dann noch durchschleppen, aber seine Kamele mussten draußen bleiben. Das heißt, Schaden zu leiden. Um Jesu Willen Schaden zu leiden, ist normal. Punkt. Ja, also wir dürfen nicht denken, dass wir unser Leben so führen können, dass uns immer die Menschen ehren und dass das alles siegreich und sich vermehrend vorwärts geht. Solange was abzugeben ist, muss man damit rechnen, dass es auch genommen wird.
Hat er noch was anderes gesagt, was mich ermutigt hat?
Ja.
Nämlich, dass er sich Schätze im Himmel sammeln will.
Natürlich.
Also quasi, es bleibt nicht beim Verlust.
Natürlich, das ist ja die Kehrseite. Das ist die Kehrseite, das ist die Ausrichtung. Wohin ist unser Herz gerichtet? Sie waren so schockiert, dass sie ihn nicht mehr fragen, sondern untereinander sich bereden und sagen, wer kann dann gerettet werden? Jesus antwortet auf diese Kommunikation und sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei ihm. Alle Dinge sind möglich bei ihm. Beispiel. Jesus ist nur zu den Juden gesandt. Und doch kriegt die syrophönizische Frau ihre Tochter befreit, weil sie die Krümel nimmt.